bin ja wahrscheinlich auch so ein verdorbenes Disney-Kind, weil für mich war es auch immer so, ich bin auf jeden Fall Cinderella und irgendwann kommt dann der Prinz mit seinem Schloss und alles total romantisch und so weiter.
Wir sind nicht ganz so witzig. Leicht. Ja, wir sind überhaupt nicht funny heute. Gut, ich bin sowieso allgemein extrem müde und freue mich auf die Osterferien.
Wobei ich glaube, es ist auch gut so, weil so sind wir. Das ist auch ein Teil von uns.
Ja, genau. Und ich die Psychologin jetzt zu.
Double Duty Dialogues. Hier ist der Podcast für erfolgreiche Mütter zu Hause, im Beruf und darüber hinaus. Die zwei frisch gebackenen Mamis finden auf die bewegenden Fragen die richtigen Antworten, die sie gerne selbst früher gehabt hätten. Double Duty Dialogues.
Hallo Esmo.
Hallo.
Wir sind sowas von erledigt.
Ich habe so Angst vor der Tonqualität.
Wir kleben beide an unseren Mikros und wollen euch einfach den besten Sound ermöglichen. Aber ich finde, die letzte Folge haben wir richtig gut hingekriegt.
Ja, ich finde auch.
Schwangerschaftsverkündung haben wir gerockt, auch wenn wir eh immer irgendwie begeistert sind von unserem Podcast, weil es, glaube ich, echt so ein therapeutisches Element hat. Sind wir jetzt auch bei der Qualität besser geworden. Also sagt uns bitte Bescheid, ob ihr uns gut hört und was ihr noch verbessern würdet, auch thematisch. Bitte meldet ein, meldet rück und seid mit uns in Kontakt auf Instagram. Ich finde es urschön, wie viele Leute uns hören, aber es sind urwenige in Kontakt mit uns auf Instagram. Schreibt uns.
Ja, wir beißen nicht. Wir sind ja auch irgendwo hergekommen.
Yes.
Und haben dann zu den Menschen geworden, die wir sind. Und das ist auch heute unser Thema, dass wir mal euch auf die Reise mitnehmen in die Vergangenheit.
Sorry, ich muss gerade lachen, weil du noch dein Stativ zusammenklappst. Wir haben nämlich gesagt, wir schauen heute echt nicht gut aus. Wir filmen heute nicht mit, aber ihr werdet uns sehen. Nämlich nehmen wir nachher eine Reel auf. Wo wir dann erklären, was wir gesprochen haben.
Genau. Und wir wollen euch einfach heute auf die Reise in die Vergangenheit mitnehmen, wo wir herkommen, was so unsere Familienkonstellationen sind, was der Kontext ist, in dem wir selber groß geworden sind, wie uns das geprägt hat in unseren verschiedensten Rollen, was wir davon mitgenommen haben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, um unseren Hörern und Hörerinnen auch ein bisschen mehr Info mitzugeben und uns besser zu verstehen, vielleicht auch unsere Verrücktheiten besser zu verstehen und warum wir so witzig sind. Ob das was mit Coping zu tun hat.
Eindeutig Coping-Mechanisms. Aber wir haben schon auch in einer Folge mal erwähnt, dass du einen internationalen Background hast, nämlich beim Family Moon, glaube ich, in der letzten Folge. Also start mal rein. Deine internationale Familie.
Background, so hätte ich das nie gesehen, weil ich fühle mich einfach so heimelig hier, ja, zu Hause. Und irgendwie ist es immer
heimisch
so witzig.
Heimelig.
Genau, wenn irgendwer ein Heimspiel einfach.
Ja, aber es ist auch gut. Es ist ja auch deine Heimat.
Absolut.
Aber deine Wurzeln sind bunter.
Genau, und ich finde es immer spannend, wenn jemand sagt, naja, du bist ja eigentlich nicht unbedingt nur Europäerin, sondern es ist einfach ein Mix.
Ganz offen kriegst du diese Frage so, wo kommst du eigentlich her? Nein.
Ja, also es ist schon…
Das fände ich nämlich echt arg.
Naja, wo ich herkomme nicht, aber es ist sehr verwirrend, weil ich ja verschiedenste Namen habe und viele glauben, dass ich Türkin bin.
Wegen Esme, genau.
Ja.
Das haben wir schon in einem Reel kurz erklärt.
Genau,
ist ja nicht dein eigentlicher Name.
Habe ich gar keinen Bezug. Die andere Frage nach meinen mandelförmigen Augen ist, ob ich nicht eine chinesische Verbindung habe, was ich auch nicht habe.
Witzig, ja.
Aber ja, tatsächlich, mein Papa ist 100% Latin und damit bin ich 50% Temperament aus Mittelamerika. Und meine Mutter ist ja auch halb Deutsche. Ich meine, das ist jetzt nicht so.
Also du bist Latina.
Ich würde es fast so bezeichnen, ja. Ja, ich bin auch zweisprachig aufgewachsen. Es ist Teil von mir, aber ein Teil von mir witzigerweise, der irgendwie gar nicht ausgelebt wird. Also ich liebe Reggaeton, weil das einfach meine Musik ist, diese karibischen Vibes und dieser sehr rhythmische Musikstil. Ich glaube, vielen gefällt es nicht, aber…
Ich mag es auch urgern.
Ich liebe
es. Ich habe immer auch gern. Vielleicht hast du mich auch inspiriert, also wenn wir aus waren oder so.
Kann sein.
Ja, das ist eigentlich eh witzig.
Kann du, sein,
und
ja.
Wie war das so deine Prägung? Also hättest du das so mitbekommen, dass dein Vater von woanders her ist, als du kleiner warst? Oder ist das erst gekommen, als dann dich Menschen darauf angesprochen haben? Wann kam so dieser Klick, okay, du bist aus einer Mixed Family, kann man ja schon sagen. Dein Vater ist ja auch recht dunkel.
Mhm.
Also hast du das dann irgendwie gespürt, als Menschen dich darauf aufmerksam gemacht haben? Oder kam das erst...
Ja, es ist witzig. Also ich muss schon sagen, für mich war das nie ein Thema, weil wir waren sehr oft in Nicaragua, wo mein Vater herkommt, auch meine Familie besuchen. Und es war für mich immer, und das fand ich so schön, ein anderer Ort, an dem ich mich zu Hause gefühlt habe. Das war nie ein fremdes Land für mich, was ich mir sehr, sehr gerne mitnehme. Aber ich muss doch sagen, mein Papa erzählt mir dann auch immer wieder von Situationen, wo ich ihn, glaube ich, doch schon ein wenig rassistisch angefeindet habe in jungen Jahren mit so 2, 3.
Wow.
Ja. Also weil es, glaube ich, ein Thema war, dass er anders ist, dass er eine dunkle Hautfarbe hat, auch wenn mir das natürlich vollkommen egal ist. Es wäre mal interessant, dem nachzugehen, woher das kommt. Ja. Ich weiß, dass meine Eltern oder dass wir damit mit dem Thema anders sein, andere Hautfarbe zu haben, schon als Kinder sehr stark konfrontiert waren, weil wir halt immer an Flughäfen, nicht nur in Österreich oder Europa, sondern auch in anderen Ländern damit konfrontiert waren, dass einfach, weiß nicht, unser Gepäck durchsucht wurde oder arg. Was lustig ist, wenn wir Reisen nach Asien gemacht haben, haben die Einwohner dieser Länder immer sofort eine spezielle Beziehung zu meinem Vater gehabt.
Ach, süß.
Weil alle immer geglaubt haben, er kommt aus dem Land, weil er jetzt nicht, also er, wie gesagt, er ist schon dunkel, aber irgendwie nicht, anscheinend nicht eindeutig zuordnenbar.
Witzig,
und er ist für lateinamerikanische Verhältnisse auch sehr dunkel, weil die sind eher olivfarben, so wie meine Hautfarbe, das ist Oliv, ein bisschen mattere und das finde ich halt auch sehr spannend. Aber ich wurde jetzt nicht darauf angesprochen. Also in meiner Bubble, in der ich war, war das nie ein Thema.
Was ich ja auch witzig und traurig zugleich fand, dass du mir erzählt hast, dass dein Vater mit einem blonden Sohn unterwegs ist, dass er immer mal wieder angesprochen wurde, ob das wirklich sein Enkelsohn ist oder ob er irgendwie entführt wurde. Man muss ja lachen eigentlich drüber, weil wir deinen Vater kennen als den entzückendsten Menschen. Auf der einen Seite aufmerksam, dass die Menschen irgendwie auch an Kinder denken, aber eindeutig rassistisch, dass das irgendwie in der Kombination entsteht, dass sie einfach unterschiedlich ausschauen.
Ja,
also verrückt irgendwie auch.
Voll, es wurde eher mein Bruder mit rassistischen Anfeindungen in der Schule konfrontiert, ich nie. Obwohl er jetzt auch nicht wahnsinnig, du kennst meinen Bruder, ist jetzt auch nicht irgendwie auffällig anders farbig von der Hautfarbe. Gar nicht nämlich, ganz eigenartig, hat schwarze Haare. Ja, okay, wie viele Leute haben schwarze Haare?
Ja. Gut, wir waren schon auch an Schulen, wo es so eindeutige Klischees auch gibt, muss man auch sagen. Also wir sind ja doch in Wien aufgewachsen, wir sind in einer sehr konservativen Bubble. Das muss man schon sehen. Wir sind jetzt dem auch entwachsen, würde ich sagen, weil wir auch bestimmte Themen ganz bewusst ansprechen wollen, die nicht in das klassische Familienklischee gehen. Aber das sind halt auch diese Schulprägungen oder die Menschen, die in diese Schulen gehen, glaube ich, schon irgendwie so eindeutig zuordnenbar. Und alles, was dann so in diese Andersartigkeit geht, ist dann halt mal zumindest mal ein bisschen fremder oder auch mal schnelle Mobbingopfer, oder? Muss man doch auch so offen ausdrücken, auch wenn ich es nicht will und auch hoffe, dass diese Welt dann, wenn meine Kinder so alt sind, nicht mehr existiert, aber it's still there.
Es ist da und es passiert immer noch.
Ja,
es ist
ganz klar.
Aber was ich spannend finde, ist, dass du immer wieder, und das fällt mir in letzter Zeit auf, sagst, konservative Prägung oder konservatives Umfeld, aus dem du kommst. Das hast du, glaube ich, in den letzten Tagen 2, 3 Mal erwähnt. Und jetzt nutze ich einfach die Gelegenheit, mal nachzufragen, was heißt denn das?
Was heißt das für mich? Also ich würde mal sagen, mal das klassische Bild Vater, Mutter, Rollenaufteilung und Prägung, aber dann starte ich vielleicht auch gleich mit meiner Geschichte hinein. Meine Mutter und mein Vater haben sich in Wien kennengelernt. Meine Mutter ist Steirerin, mein Vater ist Wiener, auch mit einem internationaleren Background.
Sie sind
nämlich
so viele Steirer hier.
Ja, Steiermark. Ich bin sehr, sehr gerne in der Steiermark immer gewesen. Bei meinen Großeltern bin es bis heute und möchte eben auch, dass mein Sohn einen Bezug hat. Lustigerweise hat mein Mann dieselbe Aufteilung, also Mutter aus der Steiermark,
echt?
Vater aus Wien, was ich total witzig finde.
Ja,
unsere Mütter sind 20 Minuten voneinander entfernt aufgewachsen.
Meine Mutter ist Steirerin und meine Schwiegermutter ist Steirerin.
Ja, und deine Schwiegermutter kommt ja auch aus derselben Gegend wie meine Mutter.
Es ist so absurd.
Also die Welt ist einfach ein Dorf. Und das Lustige ist ja, ich habe ja immer vor meinem Mann sehr bunte Beziehungen geführt. Also in Amerika hatte ich einen schwarzen Freund, in Wien hatte ich einen Freund, der Albaner war oder albanische Wurzeln hatte, der in Österreich aufgewachsen ist. Ich war mit einem Liechtensteiner, einem Schweizer zusammen. Also so meine Historie ist doch auch international geprägt, auch durch das Diplomatische, muss ich ganz offen sagen, oder durch meine Studien, die ich gewählt habe und dass ich einfach keinen Unterschied sehe. Also ich bin auch tatsächlich so aufgewachsen, das möchte ich meinen doch konservativen Eltern hochhalten, dass die Welt immer zur Gänze gesehen wurde und uns das auch ganz bewusst als Kinder vermittelt worden ist. Also meine Eltern haben da echte Arbeit daran gesetzt, dass wir das erleben und erkennen. Mein Vater hatte in den 80er Jahren einen schwarzen Büromitarbeiter, was auch, also da wurde er angefeindet, dass das so war. Also meine Familie war schon immer weltoffen, aber sie haben das konservative Rollenbild vorgelebt, würde ich jetzt einmal sagen. Ja. Also von der klassischen Familie, mein Vater war Rechtsanwalt, meine Mutter hat ihn unterstützt, die Kanzlei aufzubauen, hat auf ihre Karriere verzichtet, um eben Familienleben zu leben. Es war dann auch ihr Baby. Also sie haben das ganz klar gemeinsam und bewusst aufgebaut und ich hatte das nie als Rückschritt empfunden. Ja. Erst als mein Vater verstorben ist, und das war dann doch sehr plötzlich, obwohl es eine Krankheit war, ist er nach einer Krebserkrankung dann doch auch sehr plötzlich verstorben. Also ich glaube, es lief immer in Richtung Hoffnung, schafft das nicht doch. Ja, okay. Und daran haben beide sehr eng festgehalten und haben uns Kinder auch nicht wirklich eingebunden in die Krankheit. Und deswegen war es für uns halt mega überraschend, für meine Mutter trotzdem auch überraschend. Ja. Und es wurde für nicht sehr vieles Vorsorge getragen. Man hat sich so ein bisschen einen Pfad überlegt. Aber ich habe dann schon auch bei meiner Mutter oder bei Menschen, die uns geholfen haben, also sei es mein Onkel, meine unterschiedliche Rechtsanwälte, schon gemerkt, dass das alles ein ziemliches Konvolut war, weil meine Familie einfach auf eine andere Zukunftsperspektive vorgebaut hat.
Jetzt hast du gesagt, deine Mutter hat deinen Vater unterstützt, hat ihre Karriere dafür zurückgestellt. Jetzt bist du ja eine sehr erfolgreiche Karrierefrau. Hat dich das geprägt, dass du gesehen hast, wie sie es nicht gemacht hat? Oder hat sich das dann nach diesem einschneidenden Erlebnis, als dein Vater von euch gegangen ist, geändert, dass sich deine Mutter ändern musste, weil sie, so wie du ja auch mal erzählt hast, für drei Kinder verantwortlich war und du stark in Themen eingebunden warst, über die vielleicht andere nicht offen reden? Stichwort Finanzen.
Also ich würde sagen, mich haben zwei Frauen in meinem Leben geprägt und das ist meine Mutter und meine Schwester. Und meine Mutter sicher durch das einschneidende Erlebnis des Todes ihres Mannes, meines Vaters, aber ich sehe das jetzt eher in dieser Konstellation der gemeinsamen Unternehmensführung. Also das war eine Kanzlei mit vielen Mitarbeitern, mit vielen Klienten, die weitergegeben werden mussten. Kanzlei ist das ein sehr hochkomplexes Thema, nämlich springen die Klienten ab, wie geht's weiter? Und das sind ganz starke Verhandlungen, also mit Großmandanten gewesen. Und da habe ich einfach gemerkt, wie sie gewachsen ist. Und da war ich 10 Jahre alt, als mein Vater verstorben ist. Und ich habe das als einen total bewundernswerten Charakterzug empfunden, dass die Verantwortung einfach eins zu eins auf meine Mutter übergegangen ist. Sie hätte auch sagen können, mein Vater geht posthum in Insolvenz und hätte sich irgendwie abklatschen können und wir hätten noch immer genug gehabt. Aber das wollte sie nicht. Aufgrund der Klienten, aufgrund der Dinge, die sie für uns erhalten wollte. Und sie hat auch immer sehr viel mit uns darüber geredet. Also ich glaube, ein großer Teil der Kommunikation war Verarbeitung, nämlich wir als Kinder, die diesen Schatz auch noch miterleben dürfen und auch diese Verantwortung, die sie jetzt für uns trägt und auch dieses emotionale Aufarbeiten der Situation, dass wir einen Elternteil verloren haben, das war sicher Priorität und das schätze ich noch immer sehr hoch an ihr. Wir hatten alle nie Therapiesitzungen, aber ich glaube, das hat meine Mutter sehr gut abgefangen oder uns die Möglichkeit gegeben, mit anderen Familienmitgliedern zu connecten. Auf der anderen Seite sehe ich es auch als extrem ehrenwert, dass sie das erhalten wollte für uns als finanzielle Basis, aber auch, weil das unsere zweiten Zuhause waren. Also das ist schon so unsere Nester, in die wir immer mal gerne Zuflucht nehmen. Das sind jetzt keine großen Immobilien und das ist jetzt auch nicht im Wert so riesig, aber das sind einfach unsere Zufluchtsorte und das ist es bis heute. Und deswegen bin ich extrem dankbar, dass sie das erhalten hat. Und ich glaube, das hat mich extrem empowert. Und die zweite Frau ist meine Schwester, die durch eine Scheidung gegangen ist und ich einfach auch gemerkt habe, ich möchte in der Beziehung sehr stabil sein, bevor ich Kinder bekomme und ich möchte in meiner Karriere so fortgeschritten sein, dass ich sage, auch das Raustreten und wieder Hineintreten funktioniert. Und das sehe ich als Negativ- und Positivbeispiel, dass sie es geschafft hat, nämlich nach der Scheidung so Fuß zu fassen und dass sie mich auch so schön daran teilgelassen hat.
Teilhaben hat lassen.
Nein, aber das waren für mich zwei Riesen-Learnings, würde ich sagen, und zwei Schicksalsschläge, weil auch, ja, ich bin sowohl an dieser Beziehung, also quasi an diesem Onkel sehr gehangen, ich bin an meinem Vater sehr gehangen und glaube, dass es auch ein Riesengrund war, dass ich mich sehr schwer habe auf Beziehungen einlassen können.
Okay, ja, sehr spannend. Was würdest du denn sagen, also du hast jetzt gesagt, zwei Frauen, die dich geprägt haben, wie zeigt sich das in deinen Erziehungsmethoden? Was willst du oder was merkst du, was du unbewusst mitgibst? Weil ich denke mir immer, man sagt immer, nein, ich will nie so werden wie meine Eltern. Und ich merke das und erlebe das, dass ich genauso bin wie meine Eltern, speziell wie meine Mutter. Ja. Aber ich finde das gut.
Ja, ich finde
es
auch gut.
Weil ich bewundere sie als Person und ich finde es wahnsinnig toll, was sie alles erreicht hat und wogegen sie sich gestellt hat. Und jeder Mensch hat auch unangenehme Seiten. Ja, warum nicht? Wenn man die auch hat und nicht. Denk mir, wenn man das reflektiert hat oder gesehen hat, unser ganzes Leben, woher das eigentlich kommt, ist es leichter, damit umzugehen. Aber wie würdest du sagen, ist es unbewusst in deinem Umgang in der Erziehung?
Also was ich wirklich auch sehr oft spüre und was ich jetzt merke, seitdem der Lauser auf der Welt ist, ist, dass ich diese Zeit, diese ersten 10 Jahre meines Lebens als so diese So-muss-es-sein-Schablone nehme. Nämlich die Verrücktheit meines Vaters, diese Originalität, die besonderen Ausflüge, diese richtig schönen Kindheitserinnerungen, die Urlaube. Das sind halt so, das ist, wenn dieses Peak halt so richtig schön ausschlägt. Und natürlich dadurch, dass ich dann diesen Riesenverlust hatte, ist es nochmal, glaube ich, einfach ein Podest gestellt. Also ich versuche mich da immer so ein bisschen zu ermahnen, so ist das wirklich alles notwendig für meinen Sohn oder ist es nur so eingefroren für mich, weil es eben nicht mehr war.
Ja.
Also da versuche ich auch irgendwie ein bisschen den Mittelweg zu gehen, aber ich sehe es für mich in der Beziehung noch viel mehr als Leitlinie. Wir wollen ja auch kein Erziehungspodcast sein, weil es ja bei uns um die Eltern geht, aber ich sehe es für mich diese ersten 10 Jahre als wirklich schönes Beispiel, wie man Beziehung lebt. Meine Eltern haben gemeinsam viel aufgebaut, sie haben sich viel getraut, sie sind mutig gewesen, sie waren aber auch, glaube ich, gegenseitige Heimat und haben sehr viel kommuniziert und das haben wir als Kinder mitbekommen, obwohl sie eben, wie du gesagt hast, konservativ klassischen Rollenbildern entsprungen sind. Und ich glaube, dass aus dieser Weiblichkeit auch eine extreme Stärke herauswachsen kann. Aber ich sehe konservativ nicht im negativen Sinn, ganz und gar nicht. Also ich glaube auch, dass ich jetzt durch meinen Sohn gelernt habe, meine Weiblichkeit ganz zu leben, nämlich Heimat für ihn zu sein, auch ein Körper zu sein, an dem er immer Kraft tanken kann, an dem er auch zur Ruhe kommen kann und an dem ich ihm auch vielleicht irgendwie so diesen Schutz und diese Fürsorge bieten kann. Und auf der anderen Seite auch so, ich sehe mich als Managerin der Familie und das habe ich eins zu eins von meiner Mutter übernommen, sogar mit ähnlichem Wortlaut. Also das ist schon manchmal für mich spooky, obwohl ich es nie als negativ empfunden habe. Also ich hab mich nie so stark von meiner Familie entfernt, dass es mich jetzt wundern würde, dass ich so geworden bin. Es gab schon andere Phasen, aber dazu kommen wir vielleicht zur Teenagerzeit, wo ich mir schwerer getan habe, nämlich auch mit diesem Verlust, den ich aufgearbeitet habe, wo ich mir jetzt auch viel mehr erlaube. Aber das vielleicht einen anderen Zeitpunkt. Da möchte ich jetzt erstmal mehr von dir erfahren.
Ja, ich find's sehr spannend. Ich meine, ich denke natürlich, während du das alles schilderst, darüber nach. Ich finde es halt sehr spannend, dass jede Geschichte so einzigartig ist. Ich meine, sonst hätte ich auch nicht Psychologie studiert, glaube ich, wenn mich das nicht interessieren würde, die Einzigartigkeit und Individualität jedes Einzelnen. Und habe mir gerade so überlegt, was mich geprägt hat und wie sich das jetzt irgendwie niederschlägt, weil wir über unsere Mütter reden und die Mütter sind einfach starke Bezugspersonen, egal ob für weibliche oder für männliche Kinder. Was ich sehr stark gelernt habe oder mitbekommen habe, ist einfach so, wie du gesagt hast, die Kommunikation zwischen deinen Eltern, das war bei uns nicht so, muss ich sagen, aber die Wertschätzung, die gegenseitige. Also wenn ich sehe, wie mein Vater Reden hält zu besonderen Anlässen meiner Mutter, jetzt unlängst zum 70. Geburtstag und einfach ihr vor allen Menschen sagt, wie toll sie ist und wie stolz er auf sie ist,
ursüß.
Ist das einfach diese öffentliche Wertschätzung, die es nicht braucht. Ja, weil man sagt ja immer, okay, wer weiß, wie es nach außen ist, wie es innen drin
drinnen ist. Aber diese Wertschätzung nehme ich mir sehr stark mit und das ist mir auch dann bei meiner Hochzeit ein Bedürfnis gewesen, das als Anlass zu nehmen, meinem Mann auch zu sagen, wie sehr ich ihn schätze eigentlich, weil man vieles ja automatisch macht, ohne das auch mal so auszusprechen. Und das andere ist, für mich spielt Liebe einfach ein irrsinnig großes Thema. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich bin ja wahrscheinlich auch so ein verdorbenes Disney-Kind, weil für mich war es auch immer so, ich bin auf jeden Fall Cinderella und irgendwann kommt dann der Prinz mit seinem Schloss und alles total romantisch und so weiter. Mich rührt auch alles irrsinnig. Also ich meine, gut, als Mutter rührt einen dann wahrscheinlich auch sehr viel mehr emotional und so weiter, aber das habe ich mir einfach mitgenommen. Ich glaube, diese verletzliche Seite ist aber dann wieder Teil von meiner Mutter, die immer sehr stark war, weil sie auch einen Schicksalsschlag hatte, weil sie ein Jahr von ihren Eltern getrennt war, von 5 bis 6, weil sie an der Hüfte operiert wurde. Es gab ja damals die Hüfte, also so wie heute Hüftluxationen, die aber damals anders behandelt wurden.
Spannend.
Und sie musste stark sein. Ja. Und das ist dann immer so der Wendepunkt für mich oder dieser andere Teil, wo ich mir denke, ja, ich muss auch stark sein, obwohl ich vielleicht innerlich ganz anders fühle, ja, vielleicht mehr impulsiv und latinermäßig fühle, aber es dann konservativ irgendwie verschachtel und drin behalte. Aber was ich unbedingt oder was mir wichtig ist, ist so, wie du sagst, die Gemeinschaft. Ja. Mhm. Und als ich Mutter wurde, habe ich in der Familie den unmittelbaren Bezugspersonen gesagt, wofür ich finde, dass sie verantwortlich sind. Also ich sehe meine Aufgabe als Mutter darin, so wie du sagst, der sichere Hafen zu sein, Kraft zu geben und andere Bereiche auch anderen Menschen zu überlassen. Meine Expertise ist es, meinem Kind zu zeigen, was Liebe bedeutet und was Wertschätzung heißt, was Respekt heißt. Mein Mann ist dann natürlich für den sicheren Hafen zuständig, aber da sehe ich seine Verantwortung, seine Expertise weiterzugeben, das technische Verständnis. Mein Vater das Wissen oder die Liebe zur Sprache, die Liebe zu Worten, weil er auch sehr viel rezitiert und poetisch ist. Meine Mutter die Liebe zur Kunst als Kreative. Mein Schwiegervater, der die Liebe zur Geschichte hat, einfach was ist in der Vergangenheit passiert. Und so denke ich mir,
schön,
ist es mir wichtig, dass eben immer diese Gemeinschaft dazu beiträgt, dass jemand alle Facetten mitbringt und dann natürlich, und das glaube ich, schätzen wir beide, oder wollen wir, dass unsere Kinder einfach kritisch über die Dinge denken können? So wie du sagst, wir hoffen, dass bestimmte Themen nicht mehr so aktuell sind, wenn unsere Kinder erwachsen sind. Aber ich denke mir einfach, es ist wichtig, so viel wie möglich aufzusaugen, weil du sagst, nichts verpassen wollen in den ersten Jahren.
Total.
Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss ihm jeden Bereich des Lebens mitgeben, sodass er sich dann für den richtigen Teil entscheiden kann,
ja,
den
schön,
er vertiefen schön möchte.
Das ist aber ein total schöner Ansatz. Also ich glaube, dass jedes Kind auf der Welt einfach ein ganzes Potpourri mitbekommt, nämlich an all den Wurzeln, die sich da so eigentlich in ihn hineingespült haben. Und dann sind es schon so die Touchpoints, die man als Eltern kreieren kann, damit die Kinder das auch verstehen, dass sie das in sich tragen. Und das ist auf der einen Seite nicht unbedingt nur unsere Aufgabe. Das ist nämlich auch etwas, was ich auch bewusst versuche bei der Schwiegerfamilie oder bei meinem Mann oder bei meinen Eltern, also bei meiner Mutter oder bei meinen Tanten, Onkeln und so weiter herauszukitzeln, dass es eben dieses Dorf braucht. Und das fängt ja bei der Familie an.
Ja, total.
Und es ist nicht alles nur meine Aufgabe, dem Kind zu vermitteln, sondern einfach der Horizont, der dann eben erweitert wird. Und das hat meine Mutter auch so gemacht. Sie war ja dann quasi alleinerziehend und hat uns dann schon auch mit den Dingen connected, die vielleicht für unser Upcoming wichtig sind. Und das finde ich super und das versuche ich auch so zu machen. Und dann ist natürlich, finde ich schon, Kindergarten, Schulwahl, Gymnasium oder wo auch immer er dann hingehen will, das spielt für mich schon eine große Rolle. Also ich finde, Bildung ist schon so das Fundament und die Basis und sei es drum, dass es darum geht, wie man sozial zurechtkommt. Also für mich war Schule ein großer Teil, wie komme ich eigentlich mit anderen Menschen und mit Herausforderungen zurecht. Und der andere Teil war Bildung und Schule. Und ganz ehrlich, wie viel brauchen wir tatsächlich von dem Schulwissen, das wir vermittelt bekommen haben? Also ich glaube, ein großer Teil ist soziales Playing Field.
Ist wieder verbrannt.
Nein, und da glaube ich, dass es ein großer Teil der Familie ist. Aber ich merke, und das versuche ich jetzt ganz kurz auch zu kanalisieren, dass wir in dieser Folge nachdenklicher sind. Wir sind nicht ganz so
witzig.
Leicht. Ja, wir sind überhaupt nicht funny heute. Nein, aber wir sind überlegt. Ich glaube, um unsere Familien auch nicht zu verletzen, weil sie es ja dann auch hören werden. So, jetzt hauen wir mal raus.
Also ruf gerne meine Therapeutin an, die hat 3 Jahre gehört, wie schattenseitig mein Dasein ist.
So, jetzt
und wer aller Schuld hat aus der Familie.
Jetzt hauen wir mal die Background krassen Topics raus und vielleicht werden wir dann auch leichter irgendwie in dem Gespräch. Gut, ich bin sowieso allgemein extrem müde und freue mich auf die Osterferien.
Wobei ich glaube, es ist auch gut so, weil so sind wir, das ist auch ein Teil von uns. Ja,
genau.
Und
kommt die Psychologin jetzt durch.
Nehmt alle eure Facetten an, ja.
Ja, ich versuche mir jetzt noch immer zu erklären, wie die Gefühle eigentlich heißen, die ich spüre, seitdem ich auch einen Sohn habe.
Ja, ich kenne auch nur 3.
Das haben wir bei der Launch-Party gesagt, dass wir das nochmals. Wir brauchen so eine ganze Tabelle und dann kreuzen wir an. Nein, das ist echt etwas, was mir total aufgefallen ist, dass seit ich einen Sohn habe, der eben auch manchmal mit Emotionen zu kämpfen hat, auf die positivste Art und Weise, und ich das auch gerne zulasse und ihn begleite, dass ich selber gar nicht weiß, was ich manchmal fühle. Das ist dann manchmal so eine Frustration oder ein Grant, den ich nicht ganz fassen kann. Wie bevor wir jetzt eben gestartet haben. Ja. Das ist einfach so eine Sammlung an Überforderungstornado, den ich dann versuche einzuordnen. Und meistens ist es eigentlich ein nicht greifbares Gefühl von Traurigkeit. Mhm. Das klingt jetzt total blöd, aber da trage ich, glaube ich, etwas mit, was schon meine Mutter auch ein bisschen vorgelebt hat. Nämlich, ich habe 3 Kinder, ich habe Themen zu schaukeln und es kann eigentlich nichts warten. Mhm. Und dann führt es eigentlich zur Überkompensation. Nämlich im Sinne von, ach, ich krieg eh alles hin und es ist eh alles super. Und das führt dann dazu, dass man sich selber eigentlich gar nicht mehr so richtig spürt. Mhm. Und das ist dann eher etwas, was ich mittlerweile schaffe zu artikulieren.
Ja.
Was ich aber auch erst aus der Geschichte heraus gelernt habe, dass es für meine Mutter so wichtig geworden ist, das zu artikulieren. Und das hat sie, glaube ich, erst hinbekommen, als wir erwachsen waren. Mhm. Und das ist überhaupt kein Vorwurf, sondern
man darf ja lernen, das ist ja gut, sich zu entwickeln.
Genau, ne? Es ging nicht anders. Aber das ist etwas, was ich mir für mich und meine Partnerschaft vorgenommen habe. Mhm. Ich habe Gott sei Dank das Glück, einen Partner zu haben. Meine Mutter hatte es dann einfach nicht mehr. Aber dass ich mir für mich von Anfang an, das ist auch etwas, was ich gerne den Hörerinnen und Hörern weitergebe, darauf achte, dass meine Rolle, nämlich nur ich sein, die ich auch erst entdeckt habe, als ich dann in der Karenz war. Du erinnerst dich an die Gespräche, dass ich gesagt habe, ich habe zum ersten Mal keinen Job. Also ich bin jetzt einfach in Karenz, ich bin hochschwanger und ich habe keine Ahnung, wer ich genau bin. Und das war für mich ein total schönes Learning. Es ist Gott sei Dank positiv ausgegangen, indem ich gesagt habe, meine Wertschätzung entsteht auch dadurch, dass ich einfach sein kann. Nämlich mir selbst gegenüber und ist nicht nur an einen Job gebunden. Und ich glaube, dass das schon aus dieser Prägung einer Hochleistungsgesellschaft kommt, in der man einfach sehr stark connected ist mit dem Job. Und sowohl in der Diplomatie als auch in den Jobs, die ich danach gemacht habe, bin ich sehr stark von meiner Identität connected gewesen mit dem, was ich tue. Und dann war ich einfach mal nur ich. Ja. Und ich glaube, dass man sich mit diesem Ich beschäftigen sollte, bevor man Mutter wird.
Okay, ja, ich finde es sehr spannend, weil auch da sind wir ja komplett gegenteilig, weil du gesagt hast, es fällt dir dann schwer, dich zu spüren. Das, was du vielleicht zu wenig spürst, spüre ich in gegenteiligen Situationen viel zu viel. Und weil du die Karenz angesprochen hast, für mich war das ein absoluter Segen, ja, weil für mich ist Arbeit ein Werkzeug, das das System erhält. Für mich bedeutet das eigentlich nichts.
Ja,
also, ich liebe meine Arbeit, ja.
Für mich ist totale Selbstverwirklichung.
Nein, gar nicht.
Und Sinnstiften und sinnvolle Themen für andere Menschen entwickeln. Ich weiß, es ist manchmal auch total übertrieben. Manchmal nehme ich mir da, glaube ich, auch viel zu viel Verantwortung auf die Schultern.
Ja, ich weiß nicht. Für mich hat Arbeit einen anderen Stellenwert einfach, aber ich meine, das ist jetzt ein anderes Thema. Ja.
Ich nehme jetzt einen Mannerschnitt.
aber weil du gesagt hast, ja, also in Erziehungsthemen oder die Hard Facts des Backgrounds, also ich muss schon sagen, dass natürlich jede Stärke seine Kehrseite hat. Das heißt, diese Impulsivität, diese Leidenschaft aus lateinamerikanischer Seite steht mir natürlich auch im Weg. Ja. Und dann das andere Thema ist, ich weiß nicht, woher ich das habe, aber ich bin teilweise schon sehr einzelkindmäßig unterwegs, weil wenn es nicht nach meiner Nase geht, dann raste ich aus. Ja. Jede kleine Änderung macht mich wahnsinnig.
Und aber du bist ja auch die Ältere von 2 Geschwistern, gell?
Ja, aber es ist so,
also
es ist so komisch.
Also ich weiß das, aber ich frage das so nach.
Aber das finde ich dann so witzig. Also es ist für mich ganz, ganz schwer zu akzeptieren, wenn ich einen Plan aufgestellt habe, dass dieser Plan nicht
anders
so
ist.
umgesetzt wird. Und das kann sein, dass er sich um 10 Minuten verschiebt. Ja, das macht mich schon ganz unrund. Und das ist natürlich mit Kind sehr schwierig.
Mhm. Ja, und ich bin viel zu flexibel für das große Ganze. Ich habe mittlerweile auch gelernt, dass ich mehr so bin, dass es manchmal auch okay ist, darauf zu beharren, dass es so gut ist, wie man das jetzt gerade empfindet. Und das lerne ich jetzt auch gerade erst. Aber eigentlich eh spannend, dass wir uns da so ergänzen.
Ja, voll. Was ich lernen möchte, ist einfach die Kommunikation über Gefühle. Ja. Das ist mir auch einfach wichtig, es ist so arg, dass dieses Temperament bei mir, wenn es mal aktiviert ist, so kräftig ist und so teilweise übermannend, überfrauend ist, dass ich aus dieser Emotion nicht raus kann.
Aber ich empfinde dich jetzt eigentlich im Freundeskreis als jemand, der sehr empathisch und flexibel ist und auf andere Menschen eingehen kann. Ich weiß aber, dass du es in der Beziehung nicht bist. Also das ist ja ganz spannend, dass du da irgendwie unterschiedliche Charaktere sein kannst.
Es ist echt, aber das irgendwie.
Glaubst du, hängt das mit deiner Familienprägung zusammen?
Ich glaube schon, also irgendwie, weiß ich nicht, also es schlagen zwei Seiten in mir durch, glaube ich, diese Prägung, dass es einfach zwei völlig verschiedene Welten sind, die hier zusammengekommen sind durch meine Eltern. Und ich glaube, dass es, wenn ich so daran denke, wie ich mich in Zukunft sehe, und das war früher halt so mit so Mitte 30, mittlerweile bin ich es und bin immer noch nicht bei dieser Vorstellung, ja, wo ich mir denke, ich lebe auch dieses Lateinamerikanische voll aus, was ich nie gemacht habe. Ja, was aber nicht heißt, dass es irgendwie verwehrt gewesen wäre oder so irgendwas. Aber irgendwie alle Teile von mir anzunehmen, ist mir noch nicht gelungen. Ich meine, ich habe ein Studium gewählt, von dem man sagt, dass es ein Orchideenstudium ist. Ja, und genauso aufgefächert fühle ich mich in der Persönlichkeit. Ja,
nämlich Wirtschaftspsychologie, also vielleicht sagen wir das nochmal ganz kurz.
Also Psychologie, sagt man ja, glaube ich, ist das Orchideenstudium, weil einfach sehr viele verschiedene Themen vereint sind und nichts wirklich in der Tiefe. Mhm. Ja, und das würde ich sagen, ist auch so.
Ja, aber das fand ich zum Beispiel auch ganz cool in der Auseinandersetzung, wie wir die Workshops aufbauen wollen, dass du immer gesagt hast, es ist total wichtig, dass wir damit anfangen, wie die Persönlichkeit aufgebaut ist.
Voll.
Weil sonst nützt nichts, darauf aufzubauen. Und das ist zum Beispiel witzig, du bist ja geteilt quasi, was deine Elternseiten betrifft, also vielleicht auch Herkunft. Bei mir ist es geteilt, das professionelle Leben und das private Leben. Also das ist ganz witzig. Ich fühle mich zwar in meiner Identität sehr auf meine professionelle Seite gezogen, oder ich identifiziere mich sehr stark mit meinen Berufen, mit auch diesem Unternehmensgedanken. Mhm. Ich wollte auch immer etwas Eigenes haben, nebenbei oder eben zusätzlich oder was auch immer. Also es war für mich nie eine Grenze, etwas Eigenes aufzubauen. Das ist auch ein starkes Empowerment, das ich von meiner Kernfamilie habe. Ich komme aus eigentlich einer großindustriellen Familie, die viel verloren haben. Mein Onkel hat dann dieses Business auch umgewandelt zu dem, was er jetzt hat und ist sehr beratend tätig und macht Großübersiedlungen für auch große Firmen. Also das ist schon etwas, was mich, glaube ich, vom Mindset her geprägt hat, dass man alles verändern kann, dass man alles aufbauen kann, dass man sich nur genug damit beschäftigen muss. Das ist auch etwas, was ich super finde. Auf der anderen Seite bin ich wirklich auch jetzt nicht so Work-Life-Balance getrennt, sondern ich habe wirklich auch zwei Persönlichkeiten, würde ich sagen. Ich schlüpfe in unterschiedliche Rollen.
Genau.
Und das ist etwas, womit ich mich jetzt als Mutter sehr stark beschäftige, weil ich eben nicht möchte, dass es so ein starker Cut ist, wie es bei mir früher war. Und ich nehme Anrufe auch von der Arbeit am Spielplatz an. Es ist für mich überhaupt kein Thema, wenn das verschwimmt. Aber ich bin schon zwei unterschiedliche, fast Persönlichkeiten.
Bin ich auf jeden Fall bei dir, weil ich denke mir, dass, also das, zumindest sehe ich das so, diese Rollenthemen, das ist ja auch die Essenz von dem, was wir tun, zu sagen, wie kriegt man das alles so hin, wie man es hinkriegt.
Ja.
Aber diese Transformation, glaube ich, geht natürlich damit einher, dass die Mutterrolle oder die Elternrolle, ist ja bei Vätern wahrscheinlich auch so, dass das, Vätern wahrscheinlich weniger, aber zumindest bei Müttern, dass das einfach sich vor alle anderen Rollen schiebt.
Ja.
Und dadurch muss man sich damit beschäftigen, weil sonst entsteht einfach dieses unglaubliche Ungleichgewicht. Und sich einmal zu überlegen, wie viel Beruf bin ich, wie viel Mutter bin ich, wie viel Partner bin ich und wie kann ich das neu ausloten. Und ich glaube, da haben wir mit unseren Vorhaben, Produkten, Podcasts, Checklisten, Workshops, genau das richtige Thema aufgegriffen, weil ich bin mir sicher, es geht nicht nur uns so. Und wenn es uns so geht, geht es auch anderen so.
Du kannst dich auch erinnern, wir waren letzte Woche bei Merck, beim Future Health Talk. Und es war ja total spannend, dass wir uns auf so einer Skala aufstellen mussten. Also erstens wirklich ein Lob an die Firma, das ist jetzt unbeauftragte Markennennung, dass sie sich diesen Themen so stark widmen. Wir waren in einer Breakout-Session zu Family, Health and Career. Und es ging genau um diese drei Aspekte, nämlich Familie, Karriere und Gesundheit. Und es war dann die Frage, sich in einer Skala aufzustellen, wie glauben wir, dass wir Vereinbarkeit leben? Und wären die Themen Familie und Karriere nur zur Frage gestanden, hätte ich mich wahrscheinlich auf der 7 oder 8 eingeordnet. Weil ich glaube, wir kriegen es beide sehr gut hin, mit den privilegierten Möglichkeiten, die wir haben, Familie und Karriere unter den Hut zu bringen. Aber da das Thema Gesundheit dabei war, also dieses Trio gefragt wurde, habe ich mich auf die 1 gestellt. Und ich glaube, das haben einige Leute im Raum, da war ja auch so ein, ein komisches Murren. Und ich habe dann auch die Frauen angesprochen, die gesagt haben, warum ordnet die sich auf der 1 ein? Die ist doch total irgendwie da. Da habe ich den Frauen dann auch gesagt, dass ich es total schade finde, dass sie mich nicht fragen, sondern eben so einen Kommentar abgeben. Ja. Und das war aus dem Grund, dass ich glaube, dass meine Gesundheit gerade einfach nicht mitgeht mit dieser Vereinbarkeit. Und dass Vereinbarkeit einfach viel zu allgemein gefasst ist, wenn man diese drei Themen nimmt. Mir geht's mental super, aber ich komme überhaupt nicht zu Sport, ich komme gerade überhaupt nicht zu Arztbesuchen. Die Zeit, die ich habe, wird eigentlich in Familie und Karriere eingeteilt. Und mir ist es dann letzte Woche so bewusst geworden, dass dieses Thema einfach einen größeren Stellenwert in meinem Leben einnehmen muss.
Ich finde es spannend, dass du das sagst, weil für alle, die jetzt vielleicht neu als Hörer dazugekommen sind, wir haben ja bei unserem Launch über genau dieses Thema gesprochen und extra auch das Gesundheitszentrum Feminin eingeladen, die sich sehr stark mit der Frauengesundheit beschäftigen und dieses Thema wirklich an den Anfang unseres Podcasts gestellt, zu sagen, wir holen bewusst die Gesundheit hinein. Und das war für mich so das Thema, wo ja auch gesagt wurde, Gesundheit steht an letzter Stelle. Und das sind einfach die Themen, über die wir in unserem Podcast euch mitnehmen auf die Reise und noch stärker reingehen und auch von euch jederzeit Feedback brauchen und uns das wünschen, wie diese Aspekte sich auch fließend verändern. Ich meine, es ist irgendwie so eine dynamische Skala. Es wird nie alles 100% erfüllt sein oder nie alles zu 0%. Aber wir wollen einfach euch mitgeben, wie es uns dabei geht, wenn diese Nadeln alle ausschlagen und drei Tempomaten auf die Art um die Wette rennen. Oder auch nicht und auch unbedingt von euch hören, wie geht's euch damit?
Total. Na, und es ging auch am Anfang, also als der Kleine einfach kleiner war, viel leichter Sport zu integrieren. Die Schläfchen sind einfach ausgedehnter, die Arbeitszeit ist noch nicht so hoch. Und bei mir ist es so, dass ich eigentlich vor der Arbeit Sport gemacht habe und das ist jetzt eigentlich auch Arbeitszeit. Also wir dürfen auch die Arbeit um den Podcast nicht unterschätzen. Das ist halt jetzt einfach Abend oder früh. Aber es ist auch einfach viel Zeit, die vielleicht falsch priorisiert wird, weil es sollte eigentlich unsere Gesundheit an erster Stelle stehen. Also das ist schon etwas, ich weiß nicht, wie es anderen Müttern geht, aber es ist schon einfach immer die eigene Gesundheit, die zurückgestellt wird. Das ist schon crazy.
Also da kann ich nur mein Learning mitgeben, einfach keinen Sport zu machen. Ich habe sehr viel Zeit für andere Dinge.
Ja, aber für dich ist auch kein Muss. Ich drehe ja durch, wenn ich keinen Sport mache.
Na, es gibt mir nichts. Nix.
Aber du gehst urviel zu Fuß.
Aber ich bin auch Hedonistin, also.
Ja, enjoy. Ja. Ja, aber es gibt ja auch Menschen, die hedonistische Züge an Sport entwickeln. Haben, So Hedonismus muss man auch erklären. Wir haben übrigens gehört, wir sind zu intellektuell.
Also, wir müssen, das hat mir noch keiner gesagt. Aber gut, das vielleicht beim nächsten Mal.
Gut, also jetzt haben wir ein bisschen Einblick in unsere Vergangenheiten gegeben. Sagt uns, was euch daran noch interessiert, aber ich glaube, jetzt bekommt ihr so mit, aus welchen Welten wir kommen, aus welchen beruflichen Zweigen wir kommen. Also ihr wisst ja auch, dass Wallis Mutter Gynäkologin ist aus den vorigen Folgen und meine Eltern sind eher juristisch geprägt und das ist natürlich auch eine, sagen wir mal, konservativere Ausrichtung an Jobs. Wir haben jetzt eher kreativere Ansätze gewählt, wie wir arbeiten und leben wollen, nämlich du auch mit einem Unternehmen nebenbei, wir mit unserem gemeinsamen Unterfangen jetzt mit Podcast und so weiter. Also ich glaube, da ist ein großer Teil zusätzlicher Selbstverwirklichung, die wir brauchen.
Ja, 6. Generation Ärzte, ich bin die Einzige, die nicht Medizin studiert
hat. Na siehst du, also das ist auch so ein bisschen ein Befreiungsschlag. Mhm. Nicht, dass wir darunter gelitten haben, aber wir erlauben uns, dass wir uns einfach weiterentwickeln, als unsere Familien uns das vorgelebt haben und das ist ja auch spannend.
Aber trotzdem geprägt haben. Mhm. Genau.
Ja, super. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss.
Ich glaube auch, ja.
Auf geht's.
Dann bis zum nächsten Mal.
Und frohe Ostern.
Das war's wieder mal mit Double Duty Dialogues. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch mit euren liebsten Mami-Freunden und PartnerInnen. Folgt uns außerdem auf Instagram unter Double Duty Dialogues. Ha ha ha!